In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Liebe Schwestern und Brüder, obwohl ich jetzt seit 22 Jahren mit 10 Monaten Unterbrechung in den USA in München lebe, muss ich mich an diesem Tag immer noch umstellen. Der 8. Dezember ist ja hierzulande kein staatlicher Feiertag. Ich bin Österreicher. Um den religiösen Inhalt geht es vielerorts schon lange nicht mehr, auch dort nicht, wo der 8. Dezember noch Arbeits- und schulfrei ist, allenfalls um die Frage aufsperren oder nicht. Und wo der 8. Dezember ein gesetzlicher Feiertag und somit arbeitsfrei ist, wie in Österreich seit 1955 wieder, nachdem ihn die Nazis zuvor abgeschafft hatten, oder in katholisch geprägten Kantonen der Schweiz, in Liechtenstein, Italien, Spanien oder Portugal. Überall dort gibt es gelegentlich noch, längst nicht mehr so hitzige Debatten um Ladenöffnungszeiten. Das ist dann der 8. Dezember. Und mit Sonderregelungen wird der Feiertag ausgehöhlt. Aus Sorge, ganz banal, um die Abwanderung von vorweihnachtlicher Kaufkraft in Nachbarländer, in denen Maria-Empfängnis normaler Arbeitstag ist. Der vollständige Titel für das letzte Marienfest im Kalender und das erste im Kirchenjahr am Beginn des Advents wirkt wie aus der Zeit gefallen: Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Wir vergessen manchmal, dass wir in Bildern sprechen müssen, auch in der Kirche und in der Theologie, und dass Begriffe nie das hinbekommen, was gemeint sein könnte. Ob nun von Erbsünde die Rede ist oder von Ursünde, ob das Wort Urschuld fällt oder das Wort Sündenmakel, alle diese Begriffe sind auch Fremdwörter geworden. Wir verwenden sie, aber was fangen wir damit an? Und nicht zuletzt transportieren sie auch theologische Hypotheken. Der Ausdruck unbefleckt in Zusammenhang mit Empfängnis, Immaculata Conceptio, legt nahe, ungewollt übrigens, dass der menschliche Zeugungsakt etwas Schmutziges ist. Empfängnis, die unrein macht, eben befleckt. Und dahinter stecken nicht nur, aber auch jahrhundertealte Leib- und auch frauenfeindliche Haltungen. Und wir machen das einfach mit, indem wir diese Begriffe weiter transportieren. Und diese Haltungen führten immer wieder zur Dämonisierung von Sexualität und produzierten Einstellungen, die in kirchliche Positionen eingegangen sind. Mit Sex hat dieser Feiertag wirklich gar nichts zu tun. Die Erbsündenlehre von Augustinus ist eine solche theologische Hypothek, eine Mitgift. Wie lässt sich heute in wenigen Worten und noch dazu plausibel erklären, die Sünde Adams werde von Generation zu Generation weitergegeben? Was da an Mentalitäten geschaffen wurde, das lässt sich nicht von heute auf morgen beseitigen, aber diese Mentalitäten wirken nach. Und nach Kant sind Mentalitäten ja fast schwerer abzuschaffen als Dogmen. Der Theologe Hermann Hering spricht von einem Erbsündensyndrom. Wir müssten es überwinden. Und er verweist dabei auf seinen Lehrer Hans Küng, der schon 1957 gezeigt habe, dass das unbeschränkte Vertrauen auf Gott der Schlüssel dazu sei. Und Abraham hat das vorgemacht. Dass Maria vom ersten Augenblick ihrer Existenz an, die Theologie sagt dann von ihrer Zeugung an, frei ist von einem Schatten, den Belastungen, die mit dem Begriff Erbsünde umschrieben werden, das ist nicht so leicht zu erklären. Und heute fragen denkende Menschen, nicht solche, die einfach alles nur nachsagen, nur weil es Kirche und Theologie ist, was habe ich mit Adam und Eva zu tun? Maria erbt die Folgen der Vertreibung der ersten Menschen aus dem Paradies nicht. Das ist die kirchliche, von Papst Pius IX. Mit dem Dogma von 1854 bestätigte Überzeugung. Eine Überzeugung, die seit dem Mittelalter in der Frömmigkeit vorhanden war, seit 1708 für die gesamte Kirche von Papst Clemens XI. Vorgeschrieben. Den Vogel abgeschossen hat einmal ein Tiroler Pfarrer, ich habe das in meinem Studium oft gehört. Er predigte, das erste Wunder im Leben Jesu habe es bereits 3 Wochen nach seiner Empfängnis gegeben, als er geboren wurde. Dieser Pfarrer war wahrscheinlich nicht der hellste im Klerus und Bischof Reinhold Stecher lastete den Irrtum immer nur ironisch der Theologischen Fakultät und den Jesuiten in Innsbruck an. Er habe wohl nicht richtig aufgepasst, dieser Pfarrer, im Studium. Wir müssen einfach vom 8. September, dem Geburtstag Marias, 9 Monate zurückzählen, dann landen wir beim 8. Dezember. Aber das ist nur eine kalendarische Rechnung. Da bei so gut wie allen Marienfesten des Kirchenjahres das Evangelium von der Verkündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel in Nazareth zur Verlesung kommt, und Verkündigung des Herrn wird ja bekanntlich 9 Monate vor Weihnachten, also am 25. März gefeiert, darf man sich eigentlich über pastorale, noch schlimmer, über theologische Fehlleistungen nicht wundern. Das Evangelium legt fast eine falsche Fährte, wenn man es gedankenlos liest. Eben weil es von der Empfängnis Jesu und nicht von der Empfängnis Marias durch ihre Eltern Anna und Joachim berichtet. Also noch einmal einfach 9 Monate zählen. Das letzte Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, hat Maria in die Kirchenkonstitution Lumen Gentium gesetzt. Es gibt ein ganzes Kapitel dazu. Darin wird Bezug genommen auf die Dogmatisierung. Dort heißt es etwas verschmörkelt, durch welche die Gottesmutter ganz und heilig von jeder Sündenmakel frei zu nennen sei, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht. Neue Kreatur. Und im Evangelium hieß es ja, überschattet vom Heiligen Geist. Wir haben Bilder, Metaphern, wir haben keine Begriffe dafür. Zu einer neuen Kreatur gemacht. Im Hintergrund steht die bei den Kirchenvätern, etwa Hieronymus, stark vorhandene Vorstellung von Maria als der zweiten Eva. Der Knoten des Ungehorsams der Eva, so die Konzilsväter, ist gelöst worden durch den Gehorsam Marias. Aber die Bischöfe haben damals auch betont, dass Maria nicht bloß passiv von Gott benutzt wurde, sondern, wie es wörtlich heißt, in freiem Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen mitgewirkt hat, dass sie vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an im Glanz seiner einzigartigen Heiligkeit gestanden hat, wie die Konzilsväter sagten, das erlaubt eine neue Sichtweise. Es geht um eine ursprüngliche Intaktheit, die durch den Sündenfall verloren gegangen ist. Auf der Suche nach einer neuen Sprache stößt man auf Ersatzbegriffe, Erbverwundung, Erbunheil, Erbschwäche oder auch universale Sündenverfallenheit. Noch einmal, wir können nur mit Bildern operieren und vergessen das sehr leicht in der Kirche und in der Theologie. Und der Schlüssel für das Verständnis dieses Festes liegt vermutlich in der Lesung, in der ersten Lesung dieses Festes, in dieser Erzählung vom heilen Anfang. Wunschlos glücklich waren die ersten Menschen zunächst, bis die Einflüsterungen kamen. Es könnte doch alles viel besser sein. Die Verbote Gottes seien Unterdrückung. Und dann kommt schon die männliche Lesart, die Frau, die ist schuld. Adam bricht ein Tabu, die Augen gehen ihm auf, aber seine Erkenntnis ist so positiv nicht. Die Folge dieses Tabubruchs war bekanntlich die Vertreibung aus dem Paradies. Und um diese verlorene Ganzheit geht es, wenn Maria in den Mittelpunkt gestellt wird, die von Anfang ihres Lebens an ausgenommen war von jener Schuldverstricktheit, in der wir Menschen uns vorfinden, ohne dass wir persönlich gesündigt hätten. Und dieses einzigartige Privileg, das ist wieder Theologie, war ihr gewährt im Hinblick auf die Geburt ihres Sohnes Jesus. Jesus, der einen total neuen Anfang in der Menschheitsgeschichte setzen sollte. Und wenn wir in die Bibel schauen, Gott hat immer wieder neue Anfänge gesetzt mit Menschen. Als er die Welt erschuf, Gott ist der Anfang, das ist die Botschaft der Genesis. Und selbst in Situationen des Scheiterns setzte er immer wieder neue Anfänge mit Noach, den er nicht absaufen ließ. Mit Israel in einer Situation der Verlorenheit, weil Gott es durch die Wüste in ein fruchtbares Land führt, in dem Leben möglich ist. Gott wirkt neue Anfänge in Situationen von Unfruchtbarkeit. Denken wir an Sarai, die Frau Abrahams. Denken wir an Hannah, die in hohem Alter den Samuel gebiert. Denken wir an Elisabeth und Zacharias. Gott handelt immer wieder wunderbar und setzt neue, überraschende Anfänge. Vernünftige Erklärungen gibt es dafür nicht. Und im Blick auf Jesus, der einen neuen Anfang in der Weltgeschichte gesetzt hat, ist der Anfang Marias, seiner Mutter, wunderbar. Gott wählt sie aus, damit sie den Erlöser zur Welt bringt. Und deswegen ist sie von Anfang an ein erlöster Mensch, frei von allem, was belastet und blockiert, wie immer man nun Erbschuld definiert. Und noch einmal, es sind nur Bilder. An Miriam, dem Mädchen aus Nazareth, ist geschichtlich greifbar geworden, was Gott für alle Menschen, für uns alle von Anfang an wollte, in der Gnade zu stehen, die Heil bedeutet, Heil sein. Und Maria zeigt, was sonst durch das Unheil der Welt verstellt ist, dieses radikale Angewiesensein des Menschen auf Gott. Und ich glaube, so kann sie uns Schwester im Glauben sein und so wird sie, was theologische Texte von ihr sagen, die zweite Eva. Die Kirchenväter haben diese Formulierung, der Tod kam durch Eva, das Leben durch Maria. Je mehr die Mutter Jesu als die gehorsame Magd, als demütige, makellose Jungfrau vor Augen gestellt wurde, umso mehr ist Maria dem konkreten Glaubensgefühl vieler Christen entschwunden oder abhanden gekommen. Und Unbehagen, Unverständnis oder Ablehnung sind die Folge. Was wir heute am 8. Dezember feiern, ist, dass Gott einen wunderbaren Anfang gesetzt hat. Und es gab ja auch einmal für kurze Zeit die Übersetzung Maria Erwählung für dieses Fest knapp nach dem Konzil und nicht nur Irene Gassmann, die Priorin des Benediktinerinnenklosters Pfarr bei Zürich, bevorzugt diesen Ausdruck. Leider ist er wieder fallen gelassen worden. Aber Maria Erwählung, das drückt treffender und sicher auch unbelasteter aus, worum es geht, um eine Wahl, eine Auswahl, eine Erwählung. Und Maria bleibt im Blick auf das, was mit ihr passieren wird, erspart, was allen anderen Menschen nicht erspart bleibt. Gott handelt wunderbar, immer wieder. Er überfällt dabei nicht, er zwingt nicht. Er wirbt um Zustimmung. Das feiern wir. Und wir feiern, dass Maria sich darauf eingelassen hat. Und deshalb eine Schlussfrage: Rechnen wir noch damit, dass es auch für mich, für uns eine Erwählung geben kann? Einen gottgefälligen Dienst, den nur ich leisten kann. Hier, heute. Obwohl wir hineingeboren werden in Schuldzusammenhänge, für die wir persönlich nichts können, Maria Erwählung, Maria Empfängnis erinnert daran, dass es immer wieder heile Anfänge gibt. Das Heil gelingt, weil Menschen an sich handeln lassen. Gott lässt uns die Wahl.